Auch von mir nochmal ein herzliches Guten Morgen. Es freut mich sehr, heute hier die Predigt zu halten. Für mich als Gemeindekind, das hier in der Gemeinde aufgewachsen und getauft worden ist, ist es schon eine Ehre, dass ich mit meinen erst 20 Jahren hier vorne stehen und predigen darf. Und ich hoffe, ich kann euch heute auch ein paar Punkte mitgeben. Das Thema, das wir heute haben, das hat der Ralf schon in seiner Einleitung mehrmals erwähnt, oder wir haben auch schon ein Spiel dazu gespielt, und zwar David gegen Goliath. Ich denke, die meisten, wenn nicht sogar alle von euch, haben zu diesem Thema schon mehrere Predigten, Andachten oder Impulse gehört. Aber trotzdem finde ich diese Geschichte echt super interessant und sehr ermutigend. Und ich hoffe, ich kann euch meine Begeisterung für diesen Gott, der David in der Situation hilft, vermitteln, sie euch weitergeben und vielleicht auch euch damit anstecken. Ich möchte euch zu Beginn einen groben Überblick über die damalige Situation geben, in der der Kampf zwischen den Israeliten und Philistern stattfand. Wir finden die gesamte Geschichte in 1. Samuel Kapitel 17. Das Kapitel beginnt damit, dass die Philister sich auf einem Berghang zwischen Socho und Aseka versammeln und die Kampflager aufbauen. Die Israeliten versammeln sich genau auf dem gegenüberliegenden Berghang. Zwischen ihnen, zwischen den Kriegsheeren, ist das Terebinental. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wo sich das in Israel befindet. Und zwar ist es hier. Also wir sehen, das ist eher ein bisschen weiter im Süden und relativ in der Nähe von Bethlehem und Jerusalem. Das sind so ungefähr 25 Kilometer. Also genau dort, wo auch dieser Pfeil ist, findet der große Kampf statt. Als die beiden Kriegsheere dort ankamen, waren die Israeliten wahrscheinlich noch nicht sehr beeindruckt, hatten wahrscheinlich noch nicht so große Angst. Wir lesen zwei Kapitel vorher davon, in Kapitel 15, wie die Israeliten unter der Führung von Saul die Amalekiter besiegen. Ich denke, dass die Israeliten fast vor Selbstvertrauen strotzten. Sie waren eine erfolgreiche Kriegsmacht und hatten bis zu diesem Zeitpunkt wenige bis gar keine Niederlagen erlitten. Dieses Selbstvertrauen verschwand aber genau in dem Moment, in dem die Philister ihren Vorkämpfer Goliath an die Front schickten. Goliath war aber, wie wir gerade eben auch schon gelernt haben, kein normaler Krieger, sondern ein Riese. Und zwar war er wahrscheinlich so um die 2,90 Meter groß. Und damit ihr mal eine kleine Vorstellung davon bekommt, bitte ich meine kleine Cousine Ella, dass du einmal nach vorne kommst zu mir. Genau, komm mal her. Ella ist jetzt ein bisschen größer. Komm mal her, komm ruhig zu mir. Ella ist ungefähr ist ein bisschen größer als 1 Meter. Ich bin circa 1,90 Meter. Also wenn ich jetzt die Ella hochhebe und ungefähr so halte, ist das ungefähr die Größe, die Goliath hatte, als er vor den Israeliten stand. Und ich denke, das ist ziemlich groß. Und genau, das war wahrscheinlich für die... Kannst du wieder zurückgehen? Danke, Ella. War wahrscheinlich für die meisten Israeliten sehr beeindruckend. Zudem trug Goliath einen Brustpanzer, der umgerechnet ca. 57 Kilo wog, was wirklich sehr viel ist. Und sein Speer, mit dem er probierte, die anderen Krieger zu töten, muss man so sagen, wog 7 Kilo. Und wenn ich jetzt oft, wenn meine Eltern vom Einkaufen zurückkommen, ist es oft meine Aufgabe, diese Sixpacks Wasserflaschen, ich glaube, ihr kennt die alle, in den Keller zu tragen bei uns. Und da wiegt so eine Flasche circa 1,5 Kilo. Das sind dann insgesamt 9 Kilo. Und da bin ich dann immer schon froh, wenn ich das gut schaffe und dann auch mit zwei in den Keller zu tragen, da bin ich dann auch immer schon stolz oder auch freue mich. Und wenn ich dann so 3-4 Mal runtergelaufen bin, bin ich dann auch so ein bisschen so aus der Puste. Aber der Speer wog 7 Kilo. Und Goliath hat den wahrscheinlich nicht nur so 10, 15 Meter geschleudert, sondern viel weiter. Und ich habe euch hier in der Tüte mal ein Gewicht von 7 Kilo mitgebracht. Und vielleicht hat ja mal ein Kind oder auch Erwachsene Lust, das mal hochzuheben, um mal so ein bisschen zu testen oder bitte jetzt nicht richtig werfen, aber so zu überlegen, wie weit man das so werfen könnte. Vielleicht habt ihr Lust oder so, das ja mal zu machen. Könnt es mal gerne probieren. Stell euch ruhig darüber oder... Und was schätzt du, wie könntest du das so werfen, Sammy? Kommt drauf an, wie
ich es
werfe. Ja, aber...
Aber wenn ich mich so drehe und
Ja, aber wahrscheinlich nicht sehr gezielt. Genau, du kannst auch gerne mal probieren. Ja, aber ihr merkt, es ist nicht so, es ist jetzt nicht so diese schönen 200 Gramm Bälle, die wir bei den Bundesjugendspielen immer werfen dürfen. Das ist schon etwas mehr. Und ich denke, dass es auch verständlich ist, dass die Israeliten in diesem Moment beeindruckt waren. Und das trotz ihrer jüngsten Erfolge. Sie hatten große Angst und fürchteten sich sehr. Sie hatten vor allem sehr große Menschenfurcht. Doch in diesem Moment vergaßen sie nicht nur ihre jüngsten Erfolge oder ihr Können, das sie schon unter Beweis gestellt hatten, sondern sie vergaßen vor allem Gott, der ihr Volk davor aus Ägypten geführt hatte und ihnen sehr vielen Kriegen den Sieg geschenkt hatte. Und Gott hat dem Volk Israel sogar einen Zuspruch gegeben für genau solche Kriegssituationen. Und zwar finden wir diesen in 5. Mose 20, Vers 1 bis 4. Wenn du gegen deinen Feind in den Krieg ziehst und Rosse und Streitwagen siehst, ein Volk, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, ist mit dir. Euer Herz verzage nicht. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, um für euch mit euren Feinden zu kämpfen, um euch zu helfen. Und obwohl die Tora, also die mosaischen Gesetze, aus dem dieser Zuspruch kommt, das wichtigste Buch für die Israeliten war, ließen sie ihren Mut sinken und hatten sehr große Angst vor Goliath und den Philistern. Und das, obwohl Gott auf gar keinen Fall beeindruckt war. Gott war wahrscheinlich, ich sag mal, entspannt oder schaute mit einer großen Zuversicht auf die Situation. Ich meine, er wusste auch, wie es ausgehen würde, dass David Goliath besiegen würde und er gar keine Chance haben würde. Denn wir dürfen wissen, dass Gott sich nicht vom Äußeren beeindrucken lässt, sondern er schaut vor allem auf das Innere, also auf das Herz. Und das hatte er in Kapitel 16 gezeigt. Dort wird David, der Mann, um den es heute gehen soll, von Samuel zum König gesalbt. Im Vorfeld der Salbung in Vers 7 lesen wir, wie Gott zu Samuel folgenden Satz sagt. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Und das gilt auch für uns, denn wie oft lassen wir uns von einem Blick auf das Äußere beeindrucken und vergessen dabei, dass Gott für uns an unserer Seite ist. Wenn wir uns nun David anschauen, war wahrscheinlich einer der Letzten, die für einen Kampf gegen Goliath in Frage kam. Wir wissen, dass er, wie Sammy auch schon gesagt hat, er war ein Schafhirte. Er war kein Krieger. Er hatte noch nie in seinem Leben eine große, schwere Rüstung getragen. Er wusste auch nicht genau, wie man kämpft. Und trotzdem wollte er gegen Saul kämpfen. Denn der große Unterschied von David zu den anderen Israeliten, was auch Ralf schon hat anklingen lassen, ist, er hat direkt einen anderen Blick auf die Situation. David ist der Erste, der erkennt, dass Goliath auch Gott verhöhnt. Denn David führte eine echte Beziehung mit Gott. Ihm war das auch sehr wichtig. Für David ist es viel ernster und auch persönlicher. Dem Volk Israel war gar nicht aufgefallen, dass Goliath auch gegen Gott gespottet hatte. Es hatte sie nicht gestört. Sie hatten die Häme gegen Gottes Volk und damit auch Gott quasi überhört. Denn sie führten keine echte Beziehung zu Gott. David ist zudem auch der Erste, der Gott zutraut, dass er dem Volk Israel hilft und es unterstützen wird. Ich finde, das ist so vorbildhaft. Ich erwische mich selber so oft dabei, so schnell zu vergessen, dass ich einfach zu Gott kommen kann und er mir helfen wird. Oder wenn ich mich in Situationen wiederfinde, in denen ich mich nicht bereit fühle und das Gefühl habe, dass ich das nicht schaffen kann. Ich Gott gefühlt ein bisschen vergesse. Und vielleicht kennt ihr das auch. Was ich auch so beeindruckend finde, ist, dass David sich so sicher ist, dass er den Krieg gewinnen wird. Er hatte, wie ich schon erwähnt hatte, keine kriegerische Ausbildung, aber er hatte Vertrauen in Gott. Und als ich jetzt im Vorfeld dieser Predigt noch mehr nachgedacht habe, ist mir dieser große Glaube von David noch mal mehr aufgefallen. Und ich habe auch selber gemerkt, wie kleingläubig ich im Vergleich zu David manchmal bin. Und zu dem großen Vertrauen, das David in Gott hatte, kommt dazu, dass er sich auch von Gott berufen fühlt und dadurch auch automatisch befähigt ist. Denn Gott beruft nicht die Befähigten, sondern Gott beruft die Berufenen. Ein Beispiel dafür finden wir wieder bei der Salbung Davids. Gott beruft nicht den, der aus unserer Sicht vielleicht am besten dafür befähigt wäre, und zwar Davids ältesten Bruder Eliab. Er war ein Krieger und auch hochgewachsen. Aber Gott entscheidet sich nicht für ihn. Gott entscheidet sich für den Schafhirten, der ein Außenseiter war. Jesus beruft im Neuen Testament Außenseiter. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Matthäus. Er war aber auch Zöllner. Er hatte ein sehr schlechtes Ansehen im Volk. Und trotzdem wählt Jesus ihn als einen seiner Jünger aus. Und deshalb dürfen auch wir sicher sein, Gott will uns für seinen Plan benutzen. Und er beruft uns, auch wenn wir auf den ersten Blick nicht denken, dass wir dazu befähigt sind. Aber gerade dann ist es wichtig, Gottes Ruf zu folgen. Denn er befähigt uns für alle Aufgaben, zu denen er uns auswählt. Und in unserer Geschichte hier beruft und befähigt Gott David. Ich habe mich mal gefragt, was für seine Brüder darüber gedacht haben. Da kommt ihr Bruder, der Schafhirte, der Außenseiter. Und der eigentlich nur gekommen war, um das Essen vorbeizubringen. Und der soll dann auf einmal gegen Goliath kämpfen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Brüder von David nicht sehr viel Vertrauen in David und seine Fähigkeiten hatten. Aber ich glaube, ich bin selber oft so. Ich weiß, dass ich mitbekommen habe, wie meine Mitmenschen Aufgaben ausgeführt haben, wo ich mir dachte, ach, das kann doch nichts werden. Die Person kann das doch gar nicht. Ich sollte das besser machen. Und letztendlich war es dann meistens so, dass die Aufgabe von der jeweiligen Person wirklich perfekt ausgeführt wurde. Und oft vergessen wir, glaube ich, dass Gott Menschen befähigt. Und das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Denn Gott beruft nicht nur Befähigte, sondern befähigt vor allem Berufen. Und bevor wir jetzt weitergehen im Text, wollen wir einmal die Kampfszene einmal noch aus biblischer Sicht hören von der Hörbibel.
Und David sprach:
Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister.
Und Saul sprach zu David:
Geh hin. Der Herr sei mit dir.
Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul:
Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt.
Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung, und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David:
Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst?
Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David:
Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde.
David aber sprach zu dem Philister:
Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben.
Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen.
David kommt zu Saul und möchte gegen Goliath kämpfen. Und David ist sich sicher, dass er gewinnen wird. Und das liegt nicht an seinen kriegerischen Fähigkeiten. Nein, der Grund für seine Zuversicht steht in Vers 37. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und für David ist das keine Frage, sondern Gewissheit. Er hatte daran keine Zweifel und es ist eine weitere Sache, die ich sehr an ihm bewundere. Also ich für meinen Teil hätte extreme Angst. Ich glaube, das ist selbstverständlich, denn jeder Mensch hätte in so einer Situation gezweifelt. Und obwohl Saul David kennt und genau weiß, dass er kein ausgebildeter Krieger ist, lässt sich auch Saul nach anfänglichen Zweifeln überzeugen und legt David sogar seine Waffenrüstung an. David lehnt diese aber ab, da er sich darin sehr unwohl fühlt und nicht darin gehen kann. Auch das Schwert lässt er bei Saul und nimmt stattdessen nur einen Hirtenstab, ein paar Steine und eine Steinschleuder mit. Also genau das, was eine typische Ausrüstung für einen Hirten ist, um sich gegen Löwen und Bären zu verteidigen. Und damit wird er gegen Goliath kämpfen. Was ich daran eigentlich fast mit am coolsten finde, ist, dass Gott in diesem Fall einen waschechten Hirten benutzt, um das Volk Israel aus der Hand der Philister und somit auch einer möglichen Unterdrückung zu retten. Und auch für uns und für unsere Sünden hat Gott einen Hirten auf die Erde geschickt, der über sich selber sagt, ich bin der gute Hirte, Jesus Christus. Auch eine weitere Sache aus dieser Stelle finden wir im Neuen Testament wieder. Und zwar im Epheserbrief, Kapitel 6. Da erwähnt Paulus die geistliche Waffenrüstung. Und ich denke, auch David kämpft mit einem Teil dieser geistlichen Waffenrüstung. Und zwar mit dem Schild des Glaubens aus Epheser 6, Vers 16. Das Schild des Glaubens ist da, um die Angriffe unserer Feinde abzuwehren. Und während ich ehrlich bin und auf die Situation schaue, in der David sich hier befindet, gegen Goliath mit dessen Waffenrüstung und seinen Schildträgern hat ihm das definitiv geholfen. Ich meine, wie hoch waren die Chancen, dass David diesen Kampf gewinnt? Ich würde behaupten, dass aus neutraler Sicht wahrscheinlicher ist, dass Schalke in ihrer aktuellen Verfassung 5-0 gegen Bayern gewinnt, als dass David diesen Kampf gewinnt. Und trotzdem legt er diese äußere Waffen- und Kriegsrüstung ab und legt die geistliche Waffenrüstung an. Und dann kommt der große Moment. Und David tritt aus der Schlachtreihe heraus auf Goliath zu. Und wie wir gerade eben gehört haben, Goliath kann es kaum fassen, als er David sieht. Er ist sich super siegessicher und hat gar keine Zweifel daran, dass er David besiegen wird. Er verspricht Davids Fleisch schon den Vögeln und Tieren des Feldes als Essen. Davids Antwort darauf hat aber nichts mit Selbstverherrlichung zu tun. Er fühlt sich nicht groß auf, gibt nicht damit an, schon Löwen nur mit einer Steinschleuder erledigt zu haben. Nein, David richtet seinen Blick auf Gott. Und er macht daraus kein Geheimnis. Und er macht damit klar, dass unser Gott größer ist als alles andere. Und auch als all die Riesen, die ihr gerade auf diese Zettel geschrieben habt. Für David ist klar, dass er das nicht alleine schaffen kann. Oder auch nicht durch seine außergewöhnliche Kriegstaktik. Nein, er drückt es selber wie folgt aus. Der Herr wird dich, also Goliath, in meine Hand ausliefern. Nicht er selbst, sondern Gott wird es tun. Und hierbei ist es wichtig, dass David nicht nur passiv, sondern auch aktiv wird. Heißt, er lässt sich benutzen, um den Krieg gegen die Philister zu gewinnen. Und auch wir können Werkzeuge oder mehr bildlich gesprochen Waffen in unseren Kämpfen gegen unsere Riesen sein. Wir dürfen dabei aber auch nicht den Blick verlieren auf den, um den es wirklich geht. Und auch anzuerkennen, dass Gott es ist, der für uns und durch uns kämpft. Und David geht da mit gutem Beispiel voran. Er will, dass die ganze Welt erkennt, dass der Herr für ihn gekämpft hat und ihm all die Ehre gebührt. Und ich denke, wir sollten uns alle mal selbstkritisch hinterfragen, ob wir das auch immer machen. Wie oft passiert es uns, beziehungsweise mir zumindest, dass ich beispielsweise für ein Gespräch, in dem ich einem guten Freund von mir einen guten Rat geben soll und dafür bete, Gott mir dann gute Ratschläge und Gedanken gibt und ich im Anschluss von meinem Kumpel Lob dafür bekomme, vergesse, dass eigentlich Gott derjenige ist, der mir diese Gedanken gegeben hat und ich stattdessen den Ruhm auf mich übertrage. Und vielleicht können wir in der nächsten Woche mal probieren, das umzusetzen oder zu üben und bewusst Lob, das wir bekommen für Sachen, zu denen uns Gott befähigt hat, auch Gott das Lob übertragen und ihm zu geben. Sei es auf der Arbeit oder beim Gespräch mit den Nachbarn, wo auch immer. Und nun kommen wir zu dem Punkt, den ich an diesem Text mit am herausforderndsten finde. Und zwar lesen wir in Vers 48, und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was findest du denn daran jetzt so besonders? Er macht ja genau das, was er angekündigt hat. Worauf ich aber hinaus will, ist die Art und Weise, wie David sich Goliath stellt. David wartet nicht ab, bis Goliath in seine Nähe kommt. Nein, er eilt ihm entgegen. In einer anderen Übersetzung heißt es, David stürmte los und rannte ihm entgegen. Was ich daran so beeindruckend finde, ist, dass David wirklich keine Angst davor hat, sich der Herausforderung zu stellen. Er läuft nicht weg, sondern er geht sogar darauf zu. Und wenn ich dann auf mein Leben schaue, wie oft weg vor unangenehmen Gesprächen, wie oft probiere ich Situationen zu umgehen oder ziehe mich lieber zurück und verstecke mich. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass ihr das auch kennt und nicht der Einzige bin, dem es so geht. Und gerade deshalb ist David da auch so ein großes Vorbild für mich. Er versteckt sich nicht, sondern rennt auf Goliath zu. Und ich denke, was als nächstes folgt, das kennen wir alle. Und wahrscheinlich kennen das auch ihr Kinder. Könnt ihr mir denn sagen, was passiert, nachdem David in seine Tasche greift und einen Stein in die Steinschleuder legt? Kann mir jemand? Irgendjemand? Nee? Okay. Dann sage ich selber. Genau. David nimmt einen Stein aus seiner Tasche, legt ihn in seine Steinschleuder und schleudert damit den Stein genau so an Goliaths Kopf, dass dieser umfällt. Und ich möchte euch dazu noch einen kleinen letzten Gedanken geben. Und zwar ist mir aufgefallen, dass David nur einen einzigen Stein braucht. Er braucht genau einen Stein, um Goliath zu besiegen. Und wenn David ein Stein genügt, vielleicht reicht uns dann auch ein Gebet, ein Gespräch, ein mutiges Aufeinanderzugehen, eine Umarmung. Und ich weiß, wahrscheinlich haben wir alle schon mehrmals für Sachen gebetet. Aber ich möchte euch heute dazu ermutigen, es noch weiter zu tun und nicht den Mut zu verlieren. Denn es kann immer ein Gebet sein, das alles ändert. Und wir dürfen zudem wissen, dass Gott alle Riesen besiegen kann, die wir in unserem Leben haben. Amen.